Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, manche Menschen erkennen Entwicklungen lange bevor sie für andere sichtbar werden. Anne Schüller gehört für mich genau zu diesen Vordenkerinnen und ich habe sie schon verschiedentlich im Hinterkopf gehabt, einzuladen, für uns im Podcast zu sprechen und ich habe sie für euch mitgebracht. Herzlich willkommen, liebe Anne.
Ja, ich freue mich auch.
Ich bin super gespannt, weil dein Thema ist ein totales Reizwort für mich. Ich arbeite auch sehr viel mit dem Titel. Ich verrate mal noch nicht, was es ist, denn Anne beschäftigt sich vornehmlich mit der Frage, wie Unternehmen zukunftsfähig bleiben und wie Führung, wie Kommunikation und wie Unternehmenskultur dabei zusammenspielen. Sie hat tatsächlich inzwischen 20 Bücher herausgebracht. Mhm. Sie produziert Content ohne Ende, auch ganz spannende Artikel in LinkedIn. Sie beschäftigt sich mit Themen wie Touchpoint Management, das hat sie sogar geprägt, Kundenzentrierung und modernes Leadership im deutschsprachigen Raum. Wenn ihr zu diesen Themen googelt, dann ist immer Anne vorweg. In ihrem neuen Buch allerdings, nämlich Narrative für eine bessere Zukunft, zeigt sie, warum gute Geschichten weit mehr sind als Kommunikation. Ja, sie schaffen Orientierung. Sie geben Menschen Sinn und können Veränderungen überhaupt erst möglich machen. Ja, sie schaffen auch ein Verständnis dafür, dass Menschen verstehen, warum Veränderung überhaupt nötig ist. Ich freue mich deshalb sehr über unser Gespräch, das zu Narrativen und Zukunftsbilder Aufschluss geben wird und darüber, warum die richtigen Geschichten heute vielleicht weitaus wichtiger sind als die perfekten Strategien. Und als ich vorgestern die Managerseminare, die neueste Ausgabe aufgeschlagen habe, war Anne in der Titelstory. Und mich hat zuerst mal interessiert, warum eine Vordenkerin wie die Anne, die Managementberaterin ist, die für Zukunft steht, für Leadership, plötzlich nur ein Buch über Storytelling schreibt. Deshalb interessiert mich, wie bist du auf die Idee gekommen, solch ein Buch zu schreiben? Was war, gab es vielleicht ein auslösendes Ereignis oder eine auslösende Situation?
Ja, also ein auslösendes Ereignis gibt es immer. Bei mir ist es so dieser Drang, das Buch muss in die Welt. Und meistens hat das damit zu tun, dass ein Buch natürlich so und so viele Seiten hat, die auch vom Verlag weg vorgegeben werden. Und ich habe immer viel mehr Material, als ich eben in diese 200, 220 Seiten packen kann. Das kennst du wahrscheinlich auch.
Genau, ja.
Und mein vorletztes Buch, das heißt ja Zukunft meistern. Da geht es darum, wie können wir in die Zukunft kommen? Welche Zukunft erwarten wir? Und wie müssen sich die Unternehmen darauf einstellen, sowohl von dem Mindset her, als auch von Strukturen und Prozessen her? So, und am Ende, wenn es um Zukunft geht, heißt es ja immer, es ist etwas, was wir uns noch nicht vorstellen können. Und Zukunft wird gemacht, Zukunft kommt nicht passiv auf uns zu und wir sind dann die Leidtragenden dessen, was da passiert, sondern wir sind aktive Gestalter einer möglichen Zukunft. Und dazu müssen wir uns Zukunft vorstellen können. Und dazu braucht es das, was ich Narrative nennen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Narrativen und dem puren Storytelling. Und ich habe dann angefangen, über Narrative und Storytelling zu sprechen. Und dann war das Buch zu Ende.
Ach, Das finde ich gar nicht so schlecht. Das heißt, beim letzten Buch, in den letzten Zeilen, ist dir aufgefallen, ey, eigentlich geht da noch was. Das ist der Stoff fürs nächste Buch. Wie spannend. Okay.
Und das war im Grunde bei jedem Buch so, ne? Weil immer war ein Buch nicht vollendet und irgendwas blieb. Und meistens ist es das Wichtigste, weil das ist das, was am Schluss als Resümee dessen, worüber man geschrieben hat, der Ausblick in die neue Zeit. Und wenn dann dafür keine Zeit ist, wie kriege ich das dann? Bei mir in den Büchern geht es ja immer sehr stark auch ums Wie. Wie mache ich das jetzt?
Ja.
Nicht nur, dass es gemacht werden muss, sondern auch wie. Im Wie steckt nämlich auch das Erfolgsgeheimnis. Und so war eigentlich jedes Buch immer zu früh zu Ende. Und ich hatte dann noch ein Kapitel, das mich nicht mehr losgelassen hat. Und bei diesem Buch war es dann in der Tat so im letzten Sommer, ich stehe auf einmal morgens wie kerzengerade im Bett und sage, das neue Buch muss raus. Das war wirklich so. Also so ist diese Entscheidung gefallen, das neue Sehr Buch cool. muss raus. Und dann habe ich es auch ruckzuck geschrieben, weil einfach im Grunde die Hälfte schon da war. Also das Storytelling hat mich in meinem ganzen Leben begleitet, verzaubert. Als Kind habe ich Bücher schon verschlungen, Karl May, ich glaube 30 am Stück. Und ich habe junge Frau in meinem Studium habe ich zum Beispiel als Reiseleiterin gearbeitet und da spielte.
Natürlich.
Da spielte jetzt, ich war in Griechenland und da gibt es ja eigentlich nur noch Steine und Trümmer. Aber in dem Moment, wo eine Landschaft lebendig wird, weil man eine Geschichte aus der griechischen Mythologie erzählen kann, die zum Beispiel dort passiert ist oder eine Schlacht, die sich dort ereignet hat mit Alexander dem Großen, mit wem auch immer, dann werden solche Geschichten lebendig. Meine Busse waren immer voll, die Leute waren begeistert. Also mit Storytelling kann man die Leute wirklich bewegen, sich zu interessieren. Und das, was heute dazu kommt, neben all dem, was du schon aufgezählt hast, ist, Stories nehmen einem die Angst vor dem Unbekannten.
Ach, das ist toll. Ja, sehr schön. Ich bin häufiger mit Matthias Hawkes zugange, also bei Vorträgen und welche Visionen die von der Zukunft erzählen. Und das finde ich auch ganz spannend. Und da habe ich eine wunderschöne Karte auf meinem Schreibtisch stehen. Und da ist ein Fernrohr drauf und ein Mann sitzt da auf den Bergen und drüber steht, I've seen the future, it's romantic. Also insofern. Und das alleine ja schon, aber das bringt mich dazu, liebe Anne, weil du schreibst in deinem Buch und da sieht man schon, welche Tiefe, welche Qualität Storys haben. Da war das ruhende All, kein Hauch, kein Laut, reglos und schweigend die Welt. Noch war kein Mensch da, kein Tier, Vögel, Fische, Schalentiere, Bäume, Steine, Höhlen, Schluchten gab es nicht. Kein Gras, kein Wald, nur das sanfte Meer war da und des Himmels weiter Raum. Noch war nichts verbunden, nichts bewegte, nichts erschütterte, nichts brach des Himmels Schweigen. Noch gab es nichts Aufrechtes, nur die ruhenden Wasser. Und da fängt es ja schon an, einen mitzunehmen und dann schreibst du da, klingt das vertraut? Es ist der Beginn des Popol Vuh, wenn ich das richtig ausspreche, das heilige Buch der Quiche Maya in Guatemala. Und du schreibst gleichzeitig, Geschichten wie diese markieren den Anfang einer Kultur. Was bedarf es denn in Unternehmen, damit Narrative geschaffen werden, die Kultur schaffen? Entschuldige, wenn ich dich gerade noch mal unterbreche, weil du hast mir eben noch eine Inspiration gegeben, auch den Unterschied, was ist der Unterschied für dich zwischen Storytelling und Narrative? Das gehört ja da rein und das ist etwas, was ich lerne, weil ich dachte, es ist gleichzusetzen.
Ja, also erstmal Kompliment, du hast das wunderschön erzählt und also du hast über die Art, wie du es erzählt hast, bereits Spannung aufgebaut. Ja, und das macht eben den Wert einer Geschichte, unabhängig davon, ob wir es jetzt Story oder Narrativ nennen, das macht den Wert einer Geschichte aus. Zunächst einmal findet das Hinhören statt. Die Geschichte macht uns Interesse, baut Spannung auf und macht Interesse, ihr zu lauschen, weil wir etwas daraus lernen können. Früher waren Geschichten immer Archive des Überlebens. Das heißt, es gab diese Geschichtenerzähler, es gab dieses Lagerfeuer, Menschen kamen von irgendwelchen Abenteuern zurück, die Jagd nach dem Mammut, eine Schlacht. Und sie waren die Überlebenden und sie erzählten diese Geschichte. Wie überlebt man in einer schwierigen Situation? Und es gab nichts anderes als diese Geschichten, die mitgebracht wurden von Menschen, die Herausforderungen erfolgreich bestanden haben. Und diese Geschichten, die wurden in einem Stamm am Lagerfeuer erzählt. Und diese Geschichtenerzähler, die damals auch den Auftrag hatten, diese Geschichte wortwörtlich in die Zukunft zu tragen, waren somit die wichtigsten Personen im Stamm. Sie waren Weisen, sie kannten die Vergangenheit, sie hatten viele Erfahrungen über viele Geschichten gehört und brachten eben dieses Positive. Sie warnten vor den Gefahren, sie brachten aber vor allen Dingen eben auch dieses Positive. Man kann Abenteuerland gut überleben, wenn man es so und so macht. Das heißt, damals schon nahmen die den Menschen am Lagerfeuer, den jungen Menschen, die Angst vor dem Unbekannten.
Dein Digital Hack.
Geschichten nehmen den Menschen die Angst und Geschichten werden dazu gebraucht, dass man die Zukunft erschafft. Das finde ich ganz großartig, Anne. Aber jetzt stelle ich mir gerade so die Unternehmen vor, in denen ich jeden Tag bin. Da geht es ja sachlich zu, rational, mir natürlich immer als zwischenmenschliche Expertin viel zu sachlich und zu fachlich. Das sind wir Menschen ja gar nicht. Wir werden ja von Emotionen regiert. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, diese sachliche, fachliche Unternehmenswelt? Aber du brauchst, um eine Kultur zum Leben zu erwecken, die Menschen, diese Weisen am Lagerfeuer, die du am besten, im besten Fall in den Unternehmen kreierst oder fühlen sie es selber? Was bedarf es denn in einem Unternehmen, dass Narrative geschaffen werden?
Also zunächst einmal ist es die Erkenntnis, dass über die Geschichte, das Narrativ, die Menschen sehr viel eher gepackt werden, sehr viel eher entflammt werden und erkennen, weshalb es wert ist, zum Beispiel in Abenteuerland zu gehen. Und jede unternehmerische Zukunft ist Abenteuerland.
Definitiv, ja. Je größer die Krise, umso größer ist aktuell das Abenteuer und wer weiß, welches sich da noch dahinter abzeichnet.
Genau,
Definitiv.
genau. Und wir müssen eben verstehen, natürlich gibt es im Abenteuerland, gibt es die Gefahren. Aber je eher ich mich ins Neuland, ins Abenteuer Neuland begebe, umso größer sind meine Chancen als Unternehmen und als Manager, der das Unternehmen natürlich führt und gestaltet. Je eher ich mich in diese Zukunft hineinbegebe, umso eher kann ich auch die großen Scheiben vom Kuchen abbekommen. Wer als
Klar.
letztes in die Zukunft geht, der kriegt die Krümel. Und wer als erstes geht und sich was Großes traut, der kriegt die großen Stücke.
Deine Digital Mission.
Wag dich ins Abenteuerland, sodass du nicht die Krümel abbekommst. Ja, schon
Sondern
wunderbar, ja, schön.
eben die großen Stücke. Ja?
Ja.
Und das ist es, was die Managerwelt jetzt ja gar nicht versteht zurzeit. Was uns am meisten fehlt, sind Zukunftsgeschichten, motivierende Zukunftsgeschichte, plakative, konstruktive, positive Bilder, wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten können.
Ja.
Ja? Denn was wir über die Medien, auch über die Filmwelt bekommen, ist ja immer diese sehr gefahrvolle, fürchterliche, destruktive Zukunft. Wir hören Klagen und Jammern, wir hören eine Abgrundgeschichte nach der anderen in den Medien.
Ja.
Und wie soll da Interesse an Zukunft, geschweige denn Zuversicht, dass es eine gute Zukunft wird, entstehen?
Ja, Menschen
Und
lechzen ja mittlerweile
ja.
nach positiven
Ja.
Nachrichten. Ich glaube, die laufen jedem hinterher, wenn etwas positiv konnotiert ist mittlerweile. Ja.
Es gibt eine Riesensehnsucht nach
Ja.
diesen konstruktiven, positiven Geschichten. Wir wollen ja die gute Zukunft. Wir wollen auch wie immer, das ist genetisch in uns angelegt, dass wir für unsere zukünftigen Generationen, für Kinder und Enkel es besser machen wollen. Evolution ist in uns angelegt. Dazu haben wir die Neugierde als größten Trieb, Experiment, Tierfreude, Wissensdurst. All diese Dinge sind sehr, sehr stark in uns drin, sonst wären wir heute noch in Höhlen und hätten, kalt oder heiß oder würden kommen.
Und was ich sehr charmant finde, ist ja, und du hast ja diese wunderbare Metapher dazu auch mit dem Lagerfeuer, die erzählen, wie wild es da draußen war, wie sie aber diesen Gefahren getrotzt haben. Und du umschreibst das mit Abenteuerland. Und Abenteuerland ist ja etwas Neugierigmachendes, ist etwas, was hinter einer Krise im besten Fall ist, wo ich ein paar Gefahren als Held nehmen muss, um dann dafür auch belohnt zu werden. Also das impliziert für mich schon alleine die Begrifflichkeit Abenteuerland und das macht es ja so charmant, aus der Krise heraus ins Abenteuerland, ja? Sehr cool finde ich das. Ja. So, und was ist jetzt aber der Unterschied, das interessiert mich total, zwischen Narrativ und Story, so dass ich es verstehe oder unsere Hörer und Hörerinnen?
Genau. Also Narrativ heißt so, kommt aus dem Lateinischen, natürlich heißt zunächst einmal nur erzählen. Mhm. Das ist neutral. Mhm. Ja, Narrative können natürlich sehr manipulativ sein, die können auch sehr destruktiv sein und viele davon kommen und die poppen gerade in den Medien und in den Social Media auch immer sehr schnell nach oben. Das heißt, wir werden geflutet eben von diesen negativen Geschichten. Narrative sind aber vor allen Dingen positiv. Narrative sind Deutungsrahmen. Ja, Narrative sind das Größere, sind das große Ganze. Und jedes Unternehmen beginnt zum Beispiel mit einem Narrativ. Die haben aus dem Nichts, haben die sich, jedes Unternehmen, das es auf der Welt gibt, haben aus dem Nichts sich ins Abenteuerland begeben und eine Erfolgsstory kreiert. Mhm. Und diese Erfolgsstory, die müssten die Unternehmen erzählen. Ja, jedes Start-up macht das heute. Also ein gutes Start-up hat immer eine Gründungsgeschichte, und das ist wirklich eine Geschichte, die kommt aus einem tiefen Bedürfnis, etwas positiv in die Welt zu bringen. Die Welt mit Möglichkeiten, die in diesen Menschen, in Unternehmensgründern stecken, die Welt positiv zu gestalten, ja, und konstruktiv zu verändern.
Ja.
Und jedes klassische Unternehmen hatte das, hatte diese Gründungsgeschichte, hatte diese Inbrunst und diese Leidenschaft, etwas Positives in die Welt zu bringen.
Oder eine Lösung, ne, für Dinge, die,
ja,
die da waren. Natürlich, klar. Natürlich. Und jetzt habe ich,
wenn ich, ja, das gerade noch,
ja, gerne,
Entschuldigung. In klassischen Unternehmen haben wir, wenn wir uns die Unternehmensgeschichte aber anschauen, haben wir immer Zahlen, Daten, Fakten, also chronologische Auflistung der Geschichte des Unternehmens. Und wir wissen es doch schon aus dem Geschichtsunterricht, dass das, was uns am wenigsten interessiert, sind die Zahlen und die Daten und die Fakten. Ja, und wir vergessen die sofort, es sei denn, die wird mit einer Geschichte gekoppelt. Ja, mhm. Ich nehme gerne das Beispiel 333, weißt du, wie es weitergeht?
Isoskalerei.
Richtig. Geschichte. Und weil es mit der Geschichte, ja, verknüpft worden ist, ja, ja, mit der Isoskalerei, wo wir sofort ein Bild bekommen, wie mag das denn gewesen sein? Diese eine von wenigen Zahlen, Daten, Fakten können wir uns merken, weil Zahlen, Daten, Fakten sind Schwerstarbeit für unser Gehirn und unser Hirn liebt Geschichten.
Na, also definitiv,
machen wir es, ja, doch dem Hirn der Mitarbeitenden, der Kunden, der Partner, der Investoren einfach und erzählen denen die Geschichte, wie eine gute Zukunft, wenn die mit uns zusammenarbeiten, werden kann.
Und das hört sich ja wunderbar einladend an, wenn jetzt, und das fand ich mega spannend in diesem Beitrag in Managerseminare, da steht aber auch, welche Narrative hören Sie besonders häufig, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und das fand ich super logisch auch für mich. Da war der höchste Anteil, wir sind eine große Familie oder irgendwelche Purpose-Versprechen oder Held- und Retter-Narrative um einzelne Führungspersönlichkeiten drumherum oder auch Wachstum und Erfolg als Selbstzweck, um so mal ein paar zu nennen. Das heißt, wir Menschen reagieren doch auch sehr empfindlich, ob ich mich wirklich einladen lasse und emotional mitnehmen und tragen lasse oder ob etwas wirklich zum 700. Mal gehört worden ist, weil das ja so ein toller Hecht bei uns ist und damals war das so. Wie kriege ich denn da eine Trennschärfe hin als verantwortungsvolle Führungskraft, die ihre Menschen jetzt leidenschaftlich mitnehmen möchte? Oh, von dem kann ich jetzt nicht mehr erzählen, weil, oder Was wäre, du hast vorhin gesagt, zuerst muss das Bewusstsein da sein. Jetzt habe ich da mich eingelesen, habe gedacht, oh, okay, muss man dennoch aber aufpassen. Gibt es denn so eine Art Methode, so 3 Punkte oder 5 Punkte, wo du sagst, das muss bei jedem guten Narrativ oder bei jeder Story drin sein, oder ist das so individuell unterschiedlich, dass es keine Blaupause dafür gibt? Wie für so viel heutzutage nicht mehr.
Also das Erste, was die Führungskraft, wenn sie denn verstanden hat, die Macht der Geschichte, dass sie anfängt, eben Geschichte einzubauen. Und da ist oft schon die Blockade da, weil viele Manager sagen, also die sagen mir das auch heute, ich bin doch kein Märchenonkel.
Ah,
Ja, ich
ja,
definiere mich
okay,
über
ja.
Zahlen, Daten, Fakten, die kenne ich und die beherrsche ich und das muss es sein. Und ich sage genau das wird in Zukunft nicht mehr gebraucht, weil Zahlen, Daten, Fakten, das kann die KI heute schon besser und sie kann es schneller und
Genau.
sie wird solche Führungskräfte, die sich so definieren, wird sie ersetzen. Das Einzige, was eine Führungskraft heute noch braucht, um in die Zukunft zu kommen, gut in die Zukunft zu kommen, ist Menschenexpertise und dazu gehört dann ganz einfach auch die Geschichte, weil sie uns so fesselt. Und digital ist egal, das bedeutet natürlich nicht ohne digital, weil die KI kann uns natürlich auch helfen. Aber wir dürfen die Geschichte nicht von der KI konstruieren lassen, weil das machen jetzt
Genau.
oft die Manager, die haben keine Kreativität, die haben keine Fantasie. Die nehmen entweder die abgelutschten Geschichte, die Suche nach dem großen, weiten Meer, der Aufstieg auf den Berg, also alles, was man schon tausendmal gehört hat und es ist eben nicht authentisch. Entweder es ist alt und abgelutscht, weil mir nichts anderes einfällt, oder ich lasse die KI, das wäre jetzt das Neue, die Geschichte bauen, weil mir nichts einfällt. Ja, eine Geschichte ist nur dann wirklich wertvoll und die fesselt uns dann eben besonders, wenn sie authentisch ist. Ja, das heißt,
Ja.
wenn ich verstehe, die kommt sozusagen aus dem Leben der Führungskraft, aus dem Herzen der Führungskraft, die ist individuell für uns gemacht. Und dazu brauche ich jetzt nur, ja, es gibt ein paar wenige Regeln. Es gibt nicht, also man sagt ja immer so gerne, Manager sind gebrauchsanweisungssüchtig.
Ja, definitiv. Zumindest zeigen sie sich bei mir vielfach so.
Genau. Gib mir die 10-Punkte-Checkliste
Ja,
und die hake ich dann ab und dann
genau.
und gut ist, ja.
Ja.
Also es muss authentisch sein und dafür muss es individuell sein. Und dazu brauche ich nur einem Muster folgen. Ja, das kommt ursprünglich von der Heldenreise. Also die hört man auch ganz oft im
Ja,
Storytelling.
genau.
Die wird bei jeder Geschichte, auch bei einer Marketinggeschichte, wird die benannt und die wird oft falsch verstanden. Ja, eine Heldenreise ist hat 3 Elemente und so wird eine Geschichte auch konstruiert. ATE ist sozusagen das Merkkürzel. ATE, A steht für den Anfang. Und der Anfang ist immer suboptimal. Also wir müssen ins Abenteuerland, weil im alten Land nichts mehr zu holen ist und wir wollen nicht die Krümel, sondern wir wollen die großen Stücke vom Kuchen. Also müssen wir über den wilden Fluss ins Neuland und da drohen natürlich Gefahren. Also, wen schicke ich? Ich schicke einen Vorhut, eine Vorhut. Irgendjemand bekommt die Aufgabe, der Held zu sein, der ins Abenteuerland geht. Und das ist der Anfang und der will erst nicht so recht, weil er weiß natürlich, es ist gefährlich. Also braucht er einen Mentor. Und dieser Mentor, der schubst ihn ein wenig, weil es ist jetzt nun allerhöchste Zeit. Und jetzt findet eine Transformationsphase, das ist das T, also A für den Anfang der Geschichte, T für die Transformation. Es findet jetzt die Transformation statt. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja. Klassische Stories, wenn die über PR-Agenturen zum Beispiel kreiert werden, dann sind das immer so Start-Ziel-Siege. Ja, hier ist das Unternehmen oder hier ist die Führungskraft und das habe ich gemacht und hurra, es war ein voller Erfolg. Nein, eine Heldenreise, die geht durch Höhen und Tiefen, das macht sie spannend. Weil das weiß auch jeder. Ja, es gibt keinen Start-Ziel-Sieg. Vor allen Dingen, wenn ich in etwas Neues muss, habe ich immer diese Transformation. Erst ist es weniger gut, um dann hinterher viel besser zu sein. Aber dazu muss ich üben, um zu brillieren. Ich muss kleine, große, innere und äußere Kämpfe bewältigen, um als Sieger sozusagen dann das Ende ATE, das Ende, das Happy End, die Erfolgsgeschichte. So,
Wie
das
Phönix aus der Asche kommt dann der
heißt,
Held oder die Heldin, aber bis dorthin hat sie natürlich auch etliche Kämpfe hinter sich gebracht und war vielleicht auch gar nicht so angesehen. Erst nachher, Helden mögen wir ja, wenn wir sehen, es hat einen Erfolg, ja?
ja, aber der
Ja.
Held, der muss eben Versuchungen bestehen. Und zwar idealerweise Versuchungen, die groß für uns sind, die wir uns gar nicht vorstellen. Weil dann, wenn wir das sehen, wenn wir diese Geschichte sehen, dann verstehen wir, man kann an so einer großen Aufgabe wachsen. Und so hat es der Held gemacht. Es hat nicht alles geklappt, aber am Ende war er siegreich. So,
Ja.
das ist die eine Geschichte. Also keine glatt gebügelte, aufgeplüschte PR-Story. Die lesen wir heute noch überall in jedem Human Resources Magazin. Da erzählen die uns die tollen PR-Geschichten von Change und so weiter. Alles wunderbar, alles hat geklappt. Und hört man da den Unternehmen zu, vor allen Dingen den Mitarbeitern, 80% aller Change-Prozesse scheitern, weil die eben falsch aufgesetzt sind und nicht von Geschichten, von motivierenden Geschichten auch begleitet werden. So, und das Zweite, was wir verstehen müssen in einer Geschichte, nicht die Führungskraft ist der Held.
Ah, wie spannend ist das denn? Ah, erzähl, ja.
Und nicht das Unternehmen ist der Held, sondern der zum Beispiel der Kunde ist der Held und das Unternehmen ist der Mentor, der dieses Unternehmen sozusagen dazu auffordert, in die Zukunft zu gehen. Er ist der Helfer, damit diese Zukunft gelingt. Also
Und wie
der Kunde.
häufig stellen sich eigentlich die Unternehmen als Helden oder Heldinnen dar, die Lösung für die Kunden zu bringen? Oh, wie
Genau.
charmant ist der Move denn? Ja,
Genau.
okay.
Und der Zuhörer, also das neue Unternehmen, identifiziert sich natürlich mit dem anderen Unternehmen, das bereits diesen Schritt gemacht hat, ins Abenteuerland große Kuchen eingesammelt hat, große Stücke vom Kuchen. Und er lernt jetzt, wie es geht und dass es Höhen und Tiefen gibt und dass es Klippen zu umschiffen gibt. Aber es gelingt, weil das Unternehmen ist der Mentor, der ihn schiebt. Und er ist der Helfeshelfer dann in den Zeiten, in denen es gebraucht wird.
Ja.
Das ist die Situation des Helden und des Mentors und des Helfershelfers. Und in der Mitarbeiterbeziehung ist es genauso. Nicht die Führungskraft ist der Held, sondern die Führungskraft ist der Mentor. Der gibt den Rückenwind, der macht den Weg frei. Das ist die Aufgabe in Zukunft einer guten Führungskraft,
Genau.
den Rückenwind zu geben. Und die Barrieren wegzuräumen, die mentalen Hindernisse im Kopf beiseite zu schieben, die Ängste wegzuräumen über eine gute Geschichte. Und die Führungskraft ist der Helfeshelfer, der Ermöglicher, der Enabler, der diese
Genau.
neue, bessere Zukunft
Ja.
für den Mitarbeiter möglich macht. Es ist
Ja, das sage ich
vergleichen.
auch immer.
Ja.
Mit dem Enabler ist so wie ein gutes Handy, ne? Es
Ja.
enabled. Ja,
Ja,
genau.
genau. Oder ich vergleiche es auch gerne mit dem Katalysator. Also ein Katalysator, der wird in einen chemischen Prozess gegeben, damit etwas losgeht. Ja,
Ja.
und der sorgt dafür, dass diese Elemente, die im chemischen Prozess sind, dass sie sich miteinander binden können und gemeinsam Großes vollbringen. Und er zieht sich wieder zurück, damit dieser Prozess dann eben seinen Lauf nehmen kann. Und ich denke, das ist, wenn man das versteht, ein bisschen diese Chemie auch versteht, dann ist das auch ein exzellentes Bild über die neue Rolle der Führungskraft. Und er stellt sich nicht mehr selber in den Fokus, wie in glatt gebügelten PR-Stories, sondern er ist Katalysator, er ist Ermöglicher und ermöglicht den Mitarbeitern, groß und stark zu werden, selbstwirksam dann diese Ziele zu erreichen. Und das ist im Moment leider das, was in den Unternehmen gar nicht gefordert wird. Ja,
Ja,
Mitarbeiter,
und
sondern
was total
Kunden.
verloren geht, weil die sich alle unter einem solchen Druck befinden und Menschen unter Druck fallen ja wieder in ihre Schwächen zurück, sind
Genau.
häufig nicht offen für auch wieder was Neues. Und insofern ist das ein wunderbarer Verstärker und mit diesem Abenteuerland finde ich sehr sympathisch.
Dein Digital Feature.
Trainiere dich im Geschichten konzipieren nach der ATE-Formel und hab immer im Hinterkopf, dass weder das Unternehmen noch die Führungskraft der Held oder die Heldin sind, sondern immer die Menschen, die du begeistern willst. Also entweder die Mitarbeitenden oder und deine Kunden. Das finde ich großartig. Jetzt schreibst du Ja, das narrative Zukunft möglich machen. Du hast auch eben gerade die Frage beantwortet. Ich wollte nämlich noch sagen, welche Verantwortung haben Führungskräfte? Also die Führungskräfte siehst du auch als Enabler, als Orchestrator. Schreibt denn im besten Fall eine Führungskraft diese Geschichte dann selber oder mit ihren Teams?
Beides, beides. Also
Okay.
hauptsächlich gemeinsam, weil vielen Köpfen, vielen klugen Köpfen fällt immer mehr als einem allein. Früher war das immer so ein solitär, eine Führungskraft, eine Vorgesetzte, ein CEO, musste alles wissen, alles können. Diese linearen Zeiten, die sind ja längst vorbei. Unsere Zukunft ist bereits jetzt komplex und die wird immer komplexer werden. Die ist bereits jetzt schnell, die wird immer schneller werden. Und diese Schnelligkeit und diese Komplexität, ich spreche ja von Hochgeschwindigkeits-Wildwasserzeiten, die auf uns zukommen, das kann keine einzelne Person mehr bewältigen. Da müssen sich viele kluge Köpfe zusammentun und gemeinsam diese Dinge entwickeln.
Ja,
Ja, und ein
und
Aspekt von Narrativen ist eben dieses Storytelling. Was viel wichtiger heute noch ist, was oft übersehen wird, ist das Story Listening. Ja, also ich muss erst Geschichten sammeln im Unternehmen und ich muss diese Führungskraft auch sein, die das verinnerlicht. Früher sagte man immer, Führungskraft ist Management by walking and talking around. Die Führungskraft soll rumgehen und soll seine Botschaften unter die Leute bringen. Damals war das schon ein Fortschritt, es so zu machen. Ja, die Leute müssen nicht mehr zur Führungskraft kommen, werden nicht mehr hinzitiert, sondern die Führungskraft löst sich aus seiner Höhle, aus dem Büro und geht zu den Leuten. So. Aber das ist es heute nicht mehr. Heute heißt diese Geschichte Walking and Listening Around. Die Führungskraft muss wissen, was wird im Unternehmen wirklich erzählt. Und da gibt es eben die berühmten, kennst du, Vorderbühnen und Hinterbühnen. Auf den Vorderbühnen, da kursieren die offiziellen Geschichten, da sind viele falsche Wahrheiten unterwegs, da ist viel Heuchelei, da ist viel Pleasing. Ja, in keinem Bericht steht die Wahrheit. Keine einzige Kennzahl im Unternehmen ist wahr, weil die ist immer geschönt, gefälscht oder dient bestimmten Interessen. Das ist die Vorderbühne. Und auf den Hinterbühnen, also hinter den Kulissen sozusagen, in den Gemeinschaftsräumen, wo Mitarbeiter sich treffen, da finden die wahren Geschichten statt. Und die müssen herauskristallisiert werden, weil das sind Geschichten, die darüber erzählen, welche Blockaden, welche Hindernisse es ist, weshalb es uns nicht gelingt oder weswegen wir gar nicht mit dem Unternehmen, mit der Unternehmensstrategie in die Zukunft können oder in die Zukunft wollen. Diese wahren Geschichten, und das ist Story Listening. Und
Und das, ja.
solange das keinen offiziellen Boden bekommt, sind das immer Negativgeschichten, weil die Mitarbeiter sind ja frustriert. Die wollen sich mit Frust, dass mal wieder nichts vorangeht, dass sie wieder nicht gehört worden sind, dass ihre Ideen zur Zukunft des Unternehmens nicht wertgeschätzt, sondern abgekanzelt wurden. Die reden sich ihren Frust von der Seele. Wenn wir aber einen offiziellen Raum schaffen, und das ist meine Erzählwerkstatt als ein weiteres Tool, wo diese Menschen Geschichten erzählen dürfen, und zwar die ganze Episode und die ganze Wahrheit, das alles mal rauszulassen, lernen wir dabei, warum und wieso sind zum Beispiel Fehler passiert. Ja, weil nicht der Mensch ist verkehrt, meistens hat das mit den unternehmerischen Strukturen und Prozessen zu tun. Die Mitarbeiter konnten gar nicht anders, weil es ist in diesem Kontext auch nicht anders möglich gewesen. Und so lernen wir. Und in diesen Werkstätten dürfen also diese Dinge offen angesprochen werden, das ist sehr wichtig. Und Werkstatt, ich nenne es auch deswegen so, weil viele Mitarbeiter, wenn die dann zusammen sind, da stellt sich ja automatisch die nächste Frage, wenn nicht so, wie denn dann? Und dann haben meistens die Mitarbeiter die kreativen Ideen. Führungskräfte sind nicht kreativ, weil die sind immer nur mit Zahlen, Daten, Fakten zugange und verlernen Kreativität. Wo die Kreativität noch da ist, ist in der Mitte des Unternehmens, wo das Tageswerk, das Operative stattfindet und da wären tausende von Ideen da, wie man es denn machen könnte, besser machen könnte, einfacher machen könnte, annehmbarer machen könnte, wenn man den Mitarbeitern doch erstens zuhört und zweitens sie im Operativen eben auch machen lässt. Und das wäre meine Erzählwerkstatt.
Ja, und das finde ich auch einen großartigen Ansatz, weil nicht selten war es ja schon so, dass teuer bezahlte Unternehmensberater in Organisationen eingefallen sind und haben dann Hochglanzpräsentationen geschmiergelt, aber an den Kern sind sie nie herangekommen. Deshalb
dein Digital Summary.
Werde zuerst zum Story Listener. Und arbeite mit deinem Team an der Hinterbühne, an den Hinterbühnengeschichten, sodass ihr wertige Stories oder Narrative für die Organisation erschaffen könnt. Das ist ja dann das, was wir hier heraus lernen. Und wie du schon sagst, dazu braucht es tatsächlich einen Raum, dass die Menschen sich tatsächlich öffnen. Aber ich beobachte ja, dass Unternehmen häufig wunderbare Leitbilder formulieren. Und im Alltag erleben dann die Mitarbeitenden etwas ganz anderes. Wann wird denn ein Narrativ glaubwürdig oder anders ausgedrückt? Wie halte ich denn ein Narrativ am gesunden Leben, im gesunden Führungs- und Arbeitsalltag?
Ja, also auch das ist ein entscheidender Punkt, wo sich etwas ändern muss, weil das, was wir früher Leitbild nannten, das waren ja erstens Wunschgeschichten. Ja, wie sich der Vorstand die Zukunft eines Unternehmens wünscht.
Genau, ja.
Das war nicht die Realität. Ja, das war überhöht, das war vor allen Dingen selbst fokussiert. Wir wollen Marktführer die Nummer eins werden von. Und dahinter standen immer auch gleich Finanzzahlen und Finanzergebnisse als Ziel des Unternehmens. Und das mag einen CEO natürlich motivieren, so zu handeln, nur es motiviert nicht die Mitarbeiter. Mitarbeiter folgen niemals Zahlenwerken, Finanzergebnisse. Sie folgen Anliegen, die ihnen wirklich etwas bedeuten. Anliegen, wo die helfen können, einen Mehrwert in die Gesellschaft zu bringen, ins Unternehmen, zu den Kunden hin, wie die etwas besser, eine Welt und auch einen derzeit nicht mehr heilen Planeten wieder heilen können. Das ist sinnstiftend und das ist Motivation und das sind zugleich auch Narrative. Narrative haben immer einen Bedeutungsrahmen, die sind immer sinnstiftend und die erzählen von einem Anliegen, wo der Mensch dazu beitragen kann, der Mitarbeitende dazu beitragen kann, dass es besser wird. Weil wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Ganz tief in uns drin ist der Wunsch, uns als wertvolles Mitglied einer Gemeinschaft zu zeigen, die dabei hilft, dass etwas besser wird. Und das ist das Anliegen. Und das hat nie was mit Zahlenwelten zu tun. Und deswegen kann man Mitarbeiter auch nie hinter Zahlenwelten und Finanzergebnissen und selbstfokussierten Leitbildern versammeln. Da sagen die Mitarbeiter natürlich, das stimmt ja auch gar nicht. Ja, ich kenne Unternehmen in Düsseldorf, da gibt es diesen Lügenbaum. Also ich weiß nicht, ob du davon schon erhöht hast. Der ist ein bisschen durch die Literatur auch gegangen. Da stellen Leitbilder, Führungskräfte Leitbilder vor und Werte des Unternehmens vor. Die hängen dann tatsächlich an diesem Baum und der heißt Lügenbaum, weil jeder Mitarbeiter weiß, das meinen die ja gar nicht so, sondern in Wirklichkeit ganz anders, sehr selbstfokussiert. So. Und diese Dinge müssen sich ändern. Und ein gut gemachter Purpose, der würde das tun. Der würde das Sinnstiftende, das das Unternehmen in die Welt bringen will, herausarbeiten. Aber man hat jetzt nur, weil Purpose schick ist, Leitbild durch Purpose ersetzt. Es ist immer noch, wir sind die Nummer eins. In, wir wollen Marktführer sein von das wichtigste, wertvollste, profiträchtigste Unternehmen mit dem größten Marktanteil immer selbst fixiert und das ist nichts, was Menschen und Mitarbeiter motiviert, dafür durchs Feuer zu gehen.
Nein, sie wollen Gestalter, Mitgestalter sein und wollen Teil der Veränderung sein, aber nur, wenn sie einen Sinn sehen in dieser Veränderung, weil wir wollen ja nicht Teil von etwas sein, was wir als unsinnig empfinden oder als nicht gut. Ne? Also das ist ja auch so ein natürlicher Anspruch von uns Menschen. Ja. Aber Anne, was, wenn jetzt uns Führungskräfte zuhören, die sagen, Mensch, das stimmt ja alles, das hat alles Hand und Fuß, was die Anne Schüller da sagt und ich kann das auch super gut nachvollziehen, aber ich bin tatsächlich jetzt noch zumindest in reiner Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Ich möchte mich aber auf diese Reise begeben. im besten Fall mit meinem Team. Wie gesagt, da ich Zahlen, Daten, Fakten Mensch bin und das nicht gelernt habe, was würdest du ihm denn sagen? Was wäre der nächste kleinste Schritt, den er tun kann oder sie tun kann, damit sie auf diesem Weg ein Stückchen weiterkommt? Ich meine, sie können sich natürlich dein Buch kaufen. Das ist natürlich eine Sache. Aber wenn sie morgen schon etwas im Arbeitsalltag verändern wollen, sollen sie schon ein Team zusammenstellen, das die Hinterbühnengeschichten sammelt im Unternehmen? Oder was wäre so ein erster kleiner Schritt, der die Welt dann schon in diese Richtung etwas besser machen könnte?
Also, meinen ersten Tipp, den ich auf der Zunge hatte, der gerade rausspringen wollte, den hast du gerade genannt. Dankeschön dafür. Das Buch heißt übrigens Narrative für eine bessere Zukunft.
Ja.
Und da gibt es genau 40 Tools, also konkrete Werkzeuge, einen ganzen Werkzeug, narrativen Werkzeugkasten. Da kann sich die entsprechende Führungskraft das gerade Passende raussuchen, weil nicht alles passt für jeden und nicht alles passt vor allen Dingen in die jeweilige Situation. Und deswegen sind es 40 an der Zahl, also eine große Auswahl. Das allererste Tool, das ich vorstelle, heißt Selbstrevision. Ich mache mir zunächst einmal klar, wie bin ich denn jetzt? Bin ich dieser Zahlen-Daten-Fakten-Mensch? Will ich denn kein Märchenonkel sein? Da ist ja schon alles widerstrebend. Da muss ich nochmal ganz zu Anfang des Buches und mir nochmal die ersten 10 Seiten durchlesen, wo ich eben erzähle, warum Geschichten so wichtig sind und was die in der Vergangenheit auch für uns bedeutet haben, was die für unser Hirn bedeutet. Ja, unser Hirn übersetzt alle Zahlen, Daten, Fakten, alles Reize, die einströmen, in Bilder und Geschichten. Unser Hirn denkt immer in Geschichten. Zahlen, ja. Daten, Fakten sind Schwerstarbeit. Geschichten ist etwas, was unser Hirn liebt. Ja, ich sage an einer Stelle, das sind Neuronenschmeichler.
Ja, Neuronenschmeichler ist wunderbar. Ich habe ja einen Master Neurowissenschaften noch gemacht vor 3 Jahren. Ja. Und weil ich mich in diesem Gebiet doch auch etwas schlauer machen möchte. Ja, und diese Kombination ist natürlich schon sehr wertvoll, weil für mich brauchst du da gar nicht so viel zu erzählen. Das ist für mich sofort logisch. Ne? Ja, klar. Genau. Also Neuronenschmeichler muss ich mir auch merken, genau wie Abenteuerland. Abenteuerland und Neuronenschmeichler ist schon mal was. Also da sind 40 Werkzeuge drin in deinem Buch. Ja. Und da könnte er auch schon direkt eins morgen umsetzen, oder die Dame?
Natürlich. Ja? Das sind alles sehr operative Werkzeuge. Das sind Werkzeuge, die man auch sehr einfach umsetzen kann. Mhm. Also erst ist die Selbstrevision, sich mal zu überlegen, wer bin ich, was mache ich, warum, weshalb, wieso und kann ich es mir denn nicht leichter machen? Weil mit jeder Geschichte macht es sich eine Führungskraft viel leichter, in die Zukunft zu kommen, weil die Geschichte ist, wir hatten das eingangs so schön von dir schon gehört, die ist eben spannend, die fesselt uns und die lässt uns erstmal das Abenteuer in Gedanken passieren. Ja, das kreist so ein bisschen in unseren Kopf und es bedrängt uns nicht und es nimmt uns die Angst, weil jedes Mal, wenn ich die Geschichte höre, kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen, wie sie denn gelingt. Unser Gehirn arbeitet nach dem Motto, weißt du auch, weiß eigentlich jeder, use it or lose it. Alles regelmäßig machen, da baut unser Hirn Nervenbahnen auf. Alles, was wir niemals machen, da werden die Nervenbahnen abgebaut. Das ist wie ein Trampelpfad, der dann irgendwann verschwindet. Und das passiert eben den Führungskräften, weil die sich zu viel mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigen. Also der nächste Schritt wäre dann aus meiner Sicht erst einmal mehr Geschichten zu lesen von Unternehmen, die auch über das Storytelling große Erfolge erzielt haben. Dass nicht nur die Geschichte da ist, sondern auch die Gewissheit, hierdurch wird man erfolgreich. Mhm. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, wenn wir die Zeit haben, dass ich die noch kurz erzähle.
Oh, gerne, ja.
Weil die ist in der Tat auch sehr bekannt. Ja. Und die zeigt so vieles, was wir jetzt besprochen haben, nochmal in dieser Geschichte als der Weg, wie es gelingt. Mhm. Es geht um Lou Gerstner. Er war ein CEO, ein früher CEO von IBM. Und IBM ist ja durch mehrere Krisen gegangen und hat sich immer wieder aufgerappelt, um wie Phönix aus der Asche mit etwas anderem, neuem, besseren noch einmal die Welt zu betören. So, und Lou Gerstner, als er kam, da ging es dem Unternehmen schlecht und die ursprüngliche Idee war, das Unternehmen zu zerschlagen und Einzelteile zu verkaufen, was man immer so gerne macht, was natürlich ein Blödsinn ist. in den meisten Fällen, wenn man es denn richtig macht. Und Lou Gerstner sagte als erstes, ja, ich kenne zwar viel aus dem Management, aber ich weiß zu wenig über die digitale Welt von IBM. Und deswegen muss ich Story Listening machen. Ich gehe und höre vielen, vielen, vielen Menschen, Mitarbeitern, Kunden, Partnern zu, was die denn über IBM zu sagen haben. Und ich bin ganz offen und ich bin ganz unvoreingenommen und ich spreche mit denen auf Augenhöhe, damit ich keine geschönten Geschichten bekomme, sondern die wahren Hinterbühnengeschichten. Und die bekam er. Und dann stellte er sich vor die Leute und die sagt und sagte, ich habe auf meiner Reise durch die IBM-Welt immer wieder einen Satz gehört. IBM ist wie ein Elefant. Und er sagt zu den Mitarbeitern, ein Elefant ist auch was Gutes und ein Elefant ist etwas sehr, sehr Starkes. Und wir können von dieser Stärke und von all dem Guten, das in dem Elefanten drinsteckt, profitieren. Mhm. Und wir wollen ein Elefant sein und wir wollen ein Elefant bleiben. Doch wir werden, IBM wird ein tanzender Elefant.
Ah, wie schön. Ja, weil es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen von Elefanten. Ja. Und ein tanzender Elefant, der hat natürlich auch eine Art eine Leichtigkeit, bringt eine Flexibilität mit, eine Agilität für die Zukunft unter Umständen. Das passt. Ach, wie charmant ist das denn? Was eine tolle Schlussgeschichte. Liebe Anne, ganz toll. Danke. Also ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Für mich waren ganz viele Impulse und Inspirationen da drin enthalten und deshalb gehe ich auch davon aus, für unsere Hörerinnen und Hörer. Dir wünsche ich ganz viel Erfolg mit dem neuen Buch. Ich darf es ja schon lesen, ich habe den Anfang schon gemacht. Ich bin total angetan und ich glaube, es ist wirklich wie bei allem, es ist nur ein Trainingsinstrument und ich benutze Geschichten manchmal gar nicht, um groß an ein Narrativ anzuknüpfen, sondern manchmal nur, um eine Situation zu übersetzen, deutlicher zu machen oder besser zu erläutern. Ach, ich erzähle euch mal eine Geschichte dazu. Und dann sind die Menschen schon aufnahmefreudiger und ich kann sehr gut auch schon mal mit kleineren Geschichten üben. Ja. Ne? Also ganz lieben Dank und euch auch, wenn es euch gefallen hat. Anne ist natürlich super präsent in den digitalen Medien, folgt ihr gerne auf LinkedIn und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Alles Liebe, tschüss zusammen.
Tschüss, alles Gute, ciao.
Digital ist egal, was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.